Ich heiße dich auch heute wieder herzlich willkommen in meinen vier Wänden, meinen rollenden vier Wänden, meinem Tonstudio, meinem Schlafzimmer, meinem Wohnzimmer, meiner Küche, meinem Bad. Alles in einem. Mittlerweile seit über einem Monat mein festes Zuhause. Und ist ein interessanter Alltag auf jeden Fall. Ich wachse so langsam rein und das ist das Schöne daran. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist, um ja meiner Lebensgeschichte noch mal ein Stück weit zu lauschen. Und heute möchte ich dir etwas von der Zeit nach meinem Studium erzählen. Also wie alt war ich damals? 23. Ja, von meinem 23. bis zu meinem 27., fast 28. Lebensjahr. Mein Studium selber war, ja, wie ich bereits erzählt habe, sehr anstrengend. Die lange Pendelei, der hohe Anspruch an Niveau, an Arbeiten, die ich abgeben musste, an Referaten, Präsentationen, zum Teil Klausuren. Es war eine schwere und anstrengende Zeit, nicht nur, weil das Studium mich gefordert hat, wobei ich sagen kann, dass mir der Fachbereich einfach unglaublich Spaß gemacht hat. Also ich habe mich da voll und ganz wiedergefunden und bereue bis heute keinen Tag, dass ich ja dieses Studium für mich gewählt habe. Aber was natürlich einfach anstrengend war neben dem Studium und der langen Anreise, war natürlich auch meine fortschreitende Therapie und meine ständig begleiteten Verstimmungen. Also die waren lange, lange Zeit sehr präsent, haben mich immer wieder an meine eigenen Grenzen gebracht, mich immer wieder stark gefordert, mich immer wieder zum Rückzug, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich habe mich aufgrund dessen auf einmal zurückgezogen, da waren mir Leute zu viel, dann wollte ich wieder viel raus und es war so ein ständiges Hin und Her und mit diesem Chaos an Gefühlswelt, was immer wieder bei mich eingebrochen ist, irgendwie zurechtzukommen. Wo fange ich an? Das ist gerade gar nicht mal so einfach. Als ich mein Studium endlich beendet hatte, und zwar bestandenerweise in der Regelstudienzeit, trotz all den Herausforderungen, war ich selber einfach unglaublich froh, diesen Abschnitt geschafft zu haben. Natürlich ging es dann daran, wo arbeitest du denn jetzt? Und ich bin tatsächlich im März 2013 dann in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gelandet. Ein Bereich, den ich heute nie wieder als Arbeitsfeld wählen wollen würde. Also falls du stationäre Kinder- und Jugendarbeit kennst, es geht natürlich vor allem um Kinder, die nicht freiwillig, nicht bei ihren Eltern leben können. Also Kinder, die einfach in einem Heim groß werden. Ich glaube, das ist ein Begriff, der ja eher geläufig ist. Die einfach aufgrund von sozialen, emotionalen Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Familie selber nicht mehr tragbar sind. Oftmals durch die Familien selber hervorgerufen. Nein, was heißt oftmals? Eigentlich immer. Könnte sein, dass du gerade meine Kühlbox hörst, die gerade angegangen ist. Lass dich von dem Rauschen nicht beeinflussen. Auf jeden Fall habe ich diesen Arbeitsbereich gewählt. Es geht um Schichtarbeit, man hat Tagdienste, man hat Nachtbereitschaften. Nachtbereitschaft hieß für mich in dem Bereich, ich habe um 13.30 Uhr angefangen, hatte bis 14 Uhr eine Übergabe mit meinem vorherigen Kollegen und habe im schlimmsten Fall bis zum nächsten Morgen um 9 bzw. um 14 Uhr durcharbeiten müssen. Wir hatten dann so abends gegen 10, halb 11 oftmals in Anführungsstrichen Dienstschluss, mussten aber auf der Arbeit bleiben, einfach um natürlich auch nachts ein Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen zu sein, die wir dort einfach Vollzeit betreut haben. Und das sind natürlich Kinder, die in ihrer eigenen Kindheit oftmals sehr, sehr früh schon sehr geschädigt worden sind von ihrem Elternhaus, von ihrer Umwelt, von den Menschen, die sie umgeben. Einfach, weil diese Menschen oftmals überfordert sind oder selber ja, vielleicht einfach den Schritt in die Therapie hätten vorher wagen sollen, bevor sie Kinder kriegen. Also du hörst schon, ich bin da nicht unbedingt so positiv eingestellt, weil ich einfach am eigenen Leib so spüren bekommen habe, was es bedeutet, mit solchen Kindern zu arbeiten. Und diese Kinder haben noch weitaus schlimmere Dinge als ich erlebt. Dinge, die für diese Kinder einfach auch sehr prägend waren, zum Teil sehr traumatisch. Was, ja, wo ich mir oftmals die Frage gestellt habe, ob diese Kinder jemals, ja, ein für sich normales Leben führen können, indem sie gut unterwegs sind, indem sie irgendwie so ihre Richtung finden und ja, auch irgendwo emotional schaffen, stabiler zu werden. Denn natürlich wusste auch ich auf der anderen Seite, was es heißt, sich mit den eigenen Themen auseinandersetzen zu müssen. Meine Therapie ist indes weitergelaufen. Es ist nicht immer üblich, aber ich bin persönlich ein Befürworter dessen, dass man wöchentliche Termine beim Therapeuten hat, Psychologen, wie auch immer. Das war bei mir auch wirklich so der Fall, wirklich seit ich mit der Therapie begonnen hatte, Anfang 20. Und ich war wirklich jede Woche da, weil einfach so viel in mir gearbeitet hat. Und durch den Einstieg in das Berufsleben, in dieses Berufsleben mit diesem Klientel, wurde das natürlich nicht besser für mich. Weil ja, Kinder aus der stationären Jugendhilfe, egal wie dankbar sie vielleicht zum Teil sind, können sie es einfach nicht zeigen, weil diese Kinder zwischen den Stühlen sitzen. Sie sitzen zwischen dem, ich mag eigentlich den Betreuer, aber ich verrate damit gerade mein Elternhaus und damit die Menschen, die ich liebe. Und das abzukriegen in Form von Wüstenbeschimpfungen, von körperlich angegangen werden, von einfach eskalierenden Situationen, wo nur noch gebrüllt wird und man als Erwachsener und als Pädagoge in dem Moment einfach nur gucken muss, dass man alle anderen Kindern, ja, Kinder sicher bekommt und sich selber natürlich auch schützt. Das ist etwas, was mir doch sehr, sehr nahe gegangen ist. Ich habe diesen Arbeitsbereich fast 2 Jahre lang durchgehalten. Ich bin aber auch in dieser Zeit immer wieder krank ausgefallen. Ich weiß, es gab eine Zeit, da war eine andere Kollegin von mir auch langzeitkrank und ich habe mir irgendwann mit einer anderen Kollegin echt die Klinke in die Hand gereicht. Sie eine Nacht, ich eine Nacht, sie eine Nacht, ich eine Nacht. Und irgendwann haben sogar die Anwohner gefragt, ob überhaupt noch irgendwer anders bei uns arbeiten würde. Also es war eine heftige Zeit mit 60, 70 Stunden Wochen und da sind die Nächte, in denen man, naja, schläft, so mit einem Auge zu, nicht dazu gezählt. Und klar, gutes Geld gab es dafür, aber wenn man merkt, dass man gesundheitlich auf dem Zahnfleisch läuft und nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht und man einfach auch nicht mehr so entspannt und professionell auch auf die Kinder reagieren kann, wie man es eigentlich wollen würde, wenn man selber einfach ein High-Level an Stress fährt, ist das nicht mehr schön. Und als diese Kollegin irgendwann aus dem Krank wiederkam, war es um mich geschehen. Also da war ich einfach raus. Ich war völlig am Ende, nervlich, körperlich. Ich habe nur noch geheult, wenn ich beim Therapeuten saß. Habe irgendwie versucht, ja, diese berufliche Situation auszuhalten. Habe versucht, irgendwie Wege für mich zu finden und diese Arbeit machen zu können, um ich selber sein zu können. Und bin dann im Endeffekt selber, ich glaube, 6 Wochen lang krank gewesen. Das war so der erste längere Zeitraum, den ich krankgeschrieben war, also nachdem ich meine Therapie angefangen habe. Denn in der Studienzeit selber ging es mir auch phasenweise unglaublich schlecht. Jedoch habe ich das hinbekommen, noch mein Studium zu besuchen und musste mich aufgrund dessen nicht krank schreiben. Aber im Arbeitsleben war das auf einmal eine völlig andere Nummer, weil ich einfach schon vom Kopf her nicht dahin konnte. Also in mir hat sich alles gesträubt. Ich war völlig fertig mit den Nerven und dann im Endeffekt heilfroh, als mich mein damaliger Therapeut auch rausgenommen hat und ich erstmal 6 Wochen lang wirklich Luft holen konnte. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, 6 Wochen, ah, ne, ist gut Zeit, sich zu erholen, aber nein, tatsächlich nicht. Ich hatte selbst nach diesen 6 Wochen immer noch nicht das Gefühl, ich bin wieder bereit für die Arbeit. Da habe ich aber einfach dieses Gefühl in mir mal wieder, weil ich das recht gut kann, ignoriert und bin wieder arbeiten gegangen. Ich bin allerdings mit dem Hamburger Modell eingestiegen. Das ist ein Eingliederungsmodell, um langsam wieder ins Arbeitsleben reinzukommen, gerade eben nach längerfristiger Krankheit. Und eigentlich war ausgemacht, dass ich nur 4 Stunden maximal am Tag arbeite. Das ist in meinem Dienstplan leider nicht wirklich berücksichtigt worden. Diese 4 Stunden hätte ich auch eigentlich nicht alleine arbeiten dürfen. Auch das hat keine Berücksichtigung gefunden. Und ja, so war ich im Endeffekt immer noch auf dem High Level, immer noch ja, sehr schwer verstimmt und bin trotzdem arbeiten gegangen und habe mich da jeden Tag eigentlich meiner Kräfte beraubt. Ich mich selber, weil ich ja einfach gedacht habe, nee, du musst jetzt wieder arbeiten. Du musst jetzt wieder, du warst 6 Wochen zu Hause, jetzt musst du wieder. Aber genau da ist der Haken. Wenn man das Gefühl hat, man muss, geht gerade, wenn man mit Verstimmung zu tun hat oder generell mit besonderen, ja, psychischen Herausforderungen, dann geht gar nichts mehr. Das ist ein Druck, der in einem losgetreten wird, den man eine gewisse Zeit standhält, ja, aber das ist nur ein Spiel auf Zeit. Und so ist es auch mir immer wieder passiert, dass ich mal 2, 3 Wochen hier ausgefallen bin, eine Woche da, bis ich irgendwann gedacht habe, okay, das packst du einfach nicht mehr. Und habe mich dann dazu entschieden, den Arbeitgeber zu wechseln. Ich hatte noch versucht, irgendwie in eine andere Gruppe zu kommen, weil ich dachte, naja, vielleicht gibt es ja irgendwie intern eine Möglichkeit, um mir einfach ja ein besseres Arbeitsumfeld zu schaffen, ohne diesen Schichtbereich, weil der mir unglaublich zugesetzt hat. Und da dies dort nicht möglich war, habe ich gedacht, okay, dann gucke ich mich um und bin im Endeffekt dann in eine Grundschule gekommen. Und zwar hatte ich in der Grundschule die Aufgabe der Gruppenleitung. Ich hatte Kinder zwischen 6 und 10 Jahren bei mir, 25 Stück an der Zahl, war alleine und habe die halt im Nachmittagsbereich betreut. Nachmittagsbereich fängt meistens ab Mittag an, so mit Mittagessen. Dadurch, dass diese Schule einen speziellen pädagogischen Ansatz hatte, gab es bei uns sowas nicht wie Hausaufgabenbetreuung. Dafür habe ich noch eine freie Arbeitsstunde bei den Lehrern begleitet und hatte die Kinder nachher wirklich zur freien Spielzeit, wie auch immer, bei mir in der Gruppe. Und wenn du mit Kindern arbeitest oder vielleicht selber Kinder hast, weißt du, was Kinder für eine Lautstärke entwickeln können. Sagen wir mal, du hast vielleicht 1, 2 oder 3 Kinder zu Hause. Ja, rechne das mal hoch, dass du auf 25 kommst. Also, das war auf eine andere Art und Weise echt heftig. Und tatsächlich ist es noch heute so, dass es mir aufgrund dessen unglaublich schwer fällt, in meiner Freizeit oder grundsätzlich Kinderlärm auszuhalten. Gar nicht so, weil ich Kinder nicht spielen lassen will, weil ich halt keinen Bock drauf habe oder einfach nur genervt bin, sondern weil mich dieser Geräuschpegel unglaublich fordert und so, also direkt irgendwie zurückkatapultiert in diese Zeit in dieser Grundschule, die mich fast kaputt gemacht hat. Boah, wo fange ich da an? Also die erste Herausforderung war, wie gesagt, ich war alleine mit 25 Kindern zwischen 6 und 10 Jahren. Eine Altersspanne, die unglaublich groß ist. Ein Entwicklungsbereich, der unglaublich groß ist, wo die Unterschiede immens sein können. Gerade bei Kindern, die gut entwickelt sind oder bei Kindern, die auch einfach ein Stück weit hinten dran hängen oder Kindern, die sogar ein Stück weit voraus sind. Und so im Zusammenspiel mit meinen Kollegen bin ich auch da einfach nie wirklich angekommen. Ich weiß nicht, also grundsätzlich habe ich schon das Talent dafür, Dinge zu sehen, die nicht jeder sieht. Und so ist es auch bei mir im Arbeiten. Also ich sehe einfach das, was an Arbeit anfällt und tue das auch, auch wenn es gerade vielleicht ein Stück weit stressiger ist oder ich mir gerade wünschen würde, oh, okay, eigentlich brauchst du gerade eine Pause, aber es geht nicht. Also war es im Endeffekt so, dass ja nicht alle meine Kollegen dazu fähig waren. Und man dadurch ja auch die Aufgaben der anderen übernehmen musste. Und das ist etwas, das kennst du vielleicht aus deinem Arbeitsbereich, falls du auch so Kollegen hast, wo du denkst, ey, für dich arbeite ich irgendwie auch ständig mit, weil du es nicht gebacken bekommst, Das ist echt anstrengend. Es ist unglaublich anstrengend, neben dem, was natürlich auch die Kinder fordern und von dir möchten und Aufmerksamkeit und alles. Dann war es so, dass ich im Tagesablauf einfach immer nur mit der Uhr gerannt bin. Ständig. Also es gab keinen Tag, wo ich mal wirklich in Ruhe mit den Kindern mich mal beschäftigen konnte, wirklich was Schönes anbieten konnte, also so im normalen Alltag, wo ich mal nicht auf die Uhr gucken musste. Denn manche Kinder hatten nachmittags wieder Unterricht, gerade die Dritt- und Viertklässler. Dann gab es AGs, da musst du dieses, jenes, welches Kind da und da und dahin schicken und du musst um die Uhrzeit da sein, der andere um die Uhrzeit da und der hat heute Ergotherapie und der wird früher geholt und der hat heute noch irgendwie Sport nachmittags und ah, das ist etwas, was ich auch heute keinen Moment vermisse. Ja, ich habe dann, also das Einzige, wo ich wirklich aufgeblüht bin bei dieser Arbeit, weswegen ich es auch, ich glaube, 3 Jahre ausgehalten habe, diesen Job zu machen, waren die Ferienprogramme. Die Ferienprogramme haben mir, glaube ich, meinen Arsch in dieser Schule bzw. in dieser Arbeit gerettet. Denn Ferienprogramme hieß für mich, ja, geil, die Uhr bleibt mal ein bisschen weniger im Blick. Ich habe weniger Kinder, um die ich mich kümmern muss, also Kleingruppenangebote und kann mir echt was Schönes überlegen, was ich mit denen mache. Und ich hatte ja mein Studium angefangen, weil ich die Erlebnispädagogik machen wollte. Und die hatte ich tatsächlich noch im Dezember 2012 begonnen, also einen Monat bevor ich mein Studium abgeschlossen habe. Habe das berufsbegleitend durchgezogen und ich glaube 2014 abgeschlossen. Nee, 2015 war es genau. Ich habe nämlich eigentlich alles mitgenommen an Inhalten bis auf den Hochseilgartentrainer und habe natürlich auch die Inhalte aus dieser Ausbildung in diese Ferienprogramme eingebaut. Es war halt für die Kinder auch immer mal was anderes, was ich gemacht habe. Meine anderen Kollegen, das war halt oftmals so dieses, das Typische, was man halt kennt. Ich möchte es gar nicht so irgendwie abwerten, aber es war mir persönlich einfach zu wenig. So dieses Basteln und Malen mit einfachen Materialien, habe ich gedacht, so, nee, das bin ich irgendwie nicht. Und habe mit denen immer irgendwelche Spielaktionen gemacht, eben aus der Erlebnispädagogik. Oder ich habe viel mit den Kindern mit Feuer gearbeitet, dass wir Fackeln gebaut haben oder Feuerspucken gemacht haben. Ich habe viele interaktive sportliche Spiele gemacht. Ich habe einfach andere kreative Sachen reingebracht, mit denen ich selber aufgeblüht bin. Und das hat auch bei den vielen meiner Kiddies wirklich sehr großen Anklang gefunden. Und ich hatte ja auch ganz, ganz häufig in den Ferienprogrammen auch so ja die gleichen Kinder, die einfach sagen, so, ja geil, ich möchte gerne bei dir mitmachen, weil ich einfach cool finde, was du machst. Und das hat mich doch immer wieder bestärkt darin, dass das, was ich eigentlich machen möchte, genau das ist, was auch bei den Kindern ankommt. Und ich habe diese Kleingruppenarbeit einfach zu lieben gelernt, weil diese Kleingruppenarbeit mir ermöglicht hat, mich wirklich den Kindern zu widmen. Ohne Einschränkung, ohne ständig unterbrochen zu werden, ohne ständig auf die Uhr gucken zu müssen, ohne ständig andere Aufgaben von anderen Kollegen übernehmen zu müssen. Einfach ohne all dies, was mich im normalen Alltag zum Kotzen hätte bringen können. Und ja, da bin ich auch genauso deutlich, weil es ist einfach nur ätzend. Da hat man keinen Bock drauf, nein. Vor allem, wenn man dadurch merkt, dass seine eigenen Aufgaben irgendwie hinten dran hängen oder dass es einem einfach zu viel wird und man nicht mehr die Leistung erbringen kann, die man gerne erbringen wollen würde. Ja, aber die Umstände im normalen Alltag, weil Ferien nur mal Ferien sind und recht wenige Wochen im Jahr betreffen, bin ich auch da immer wieder an meine Grenzen gestoßen. Immer wieder aufgrund von den Dingen, die ich vorhin auch schon erwähnt hatte, so diese Alltagsstruktur, die mich völlig kirre gemacht hat. Ich habe einfach gemerkt, dieses stetig Gleichbleibende, ständig den gleichen Tonus, um die gleiche Uhrzeit musst du da sein, um die gleiche Uhrzeit musst du das machen, um die gleiche Uhrzeit musst du das machen. Das kann ich einfach nicht gut. Ich merke immer wieder, dass ich dafür einfach viel zu freidenkend bin und da einfach meine Schwierigkeiten mit habe, wenn ein Tagesablauf immer so gleichbleibend ist. Und auch mein Arbeitgeber selber, da waren viele Unstimmigkeiten, dass vieles in meiner Meinung einfach nicht gut gelaufen und mit der Meinung stehe ich tatsächlich nicht alleine da. Ich habe auch noch heute Kontakt mit einer dieser Kolleginnen. Ja, und auch meine damalige Leitung, da mag ich gar nicht viel zu sagen, außer dass sie in meinen Augen diese Position nie hätte haben sollen. Diese Frau hat, aus welchen Gründen auch immer, es jedes Mal geschafft, mich völlig fertig zu machen. Sie kam irgendwann auf die Idee, wir sollten auch wöchentlich irgendwie Gespräche führen. Und jedes Gespräch war, du musst anders sein, du musst dich anpassen, du kannst so nicht sein, du musst dieses, jenes, welches machen. Wenn du das von einem Menschen zu hören bekommst, von dem du selber denkst, du kriegst es doch selber überhaupt nicht auf die Kette, irgendwas in diesem Alltag wirklich zu managen und mir dann zu raten, ich müsse mich anpassen, die Füße stillhalten und einfach, ja, blind meine Arbeit machen. Das, aber ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Da ist immer noch so eine Wut in mir, weil mich diese Frau wirklich so fertig gemacht hat damit. Ich habe es in dem Moment einfach zugelassen, dass sie mich aufs Tiefste trifft, dass sie tiefe Wunden in mir hinterlässt und ich jedes Gespräch einfach nur in Tränen ausgebrochen bin, weil ich sowieso schon immer das Gefühl hatte, einfach falsch zu sein, nicht richtig zu sein, mich anpassen zu müssen und einfach auch das schon nicht geschafft habe. Und auf der Arbeit dann wieder einen Vorgesetzten zu haben, der mir genau das gleiche predigt. Du musst dieses, jenes, welches. Ich bin. Ja. Es war im Endeffekt so heftig, dass ich auch auf dieser Arbeitsstelle immer wieder, ja, krankgeschrieben worden bin. Ich bin immer wieder ausgefallen, weil ich das einfach alles, so dieses ganze kompakte Paket nicht ausgehalten habe. In der Zeit, als ich in der Grundschule gearbeitet habe, war es auch noch so, dass mein vorheriger Therapeut in Ruhestand gegangen ist. Und ich habe nur gedacht, ach du Scheiße, was machst du jetzt? Du brauchst doch die Therapie, ohne Therapie kriegst du doch dein Leben nicht auf die Kette. Und im Endeffekt war es so, dass die Ärztin, die seine Praxis übernommen hat, keine Therapeutin war, aber sie mir angeboten hatte, wenn ich Gesprächsbedarf besitze, dass ich zu ihr kommen könnte. Und genau das habe ich so in der letzten Phase, so im letzten halben Jahr in der Grundschule, als ich dann noch gearbeitet habe, auch immer wieder genutzt. Sie hat mich auch immer wieder für ein, zwei Wochen rausgeholt, um mir einfach ein bisschen Luft zu verschaffen, damit ich, ja, verdaue, was dort einfach passiert. Und ich bin dieser Ärztin unglaublich dankbar, denn sie war die Erste, die mich anguckt und sagte, haben Sie schon mal über einen Aufenthalt in einer Klinik nachgedacht? Und wenn dir so etwas ein Arzt sagt, kriegst du einen Schlag vor den Kopf. Hallo, ich meine, ich hatte bis dahin schon echt lange, lange Jahre Therapie gemacht und trotzdem war ich an dem Punkt, dass mir ein Arzt, also die Ärzte waren wirklich wohlgesonnen, aber dass sie einem trotzdem rät, in stationäre Behandlung zu gehen, das, ja, es hat mich einfach völlig schockiert. Ich kam darauf einfach nicht klar. Dieser Moment hat mich einfach völlig überfordert. Ich habe sofort abgewunken. Ich sage, um Gottes Willen und nein, ich sage, schreiben Sie mich bitte einfach nur ein bisschen krank, dass ich einfach nochmal Luft holen kann. Und ich wollte nicht. Alles in mir hat geschrien, um Gottes Willen, nach 7 Jahren Therapie gehst doch jetzt nicht in eine Klinik. Das muss doch irgendwann aufhören. Ich war am Rande der Verzweiflung. Ich habe so an mir selber gezweifelt, vor allen Dingen an meiner Kompetenz, an meiner geistigen Fähigkeit, an allem. Ich war aber auch nicht mehr fähig, meine Arbeit ordentlich zu machen. Ich hatte auch da schon wieder ein High Level erreicht, das nicht gut war. Für mich nicht, für die Kinder nicht, für niemanden. Ich war aufgekratzt. Ich hatte mit Schlafstörungen zu tun, dass ich kaum einschlafen konnte, dass ich nachts zum Teil wach geworden bin. Da war so vieles, was einfach, ja, mal wieder in mir hochgekommen ist, was ich einfach nicht geschafft habe, alles zu handeln. Irgendwie auf alles auf einmal, ja, hinzubekommen, mein Leben zu leben, so wie andere Menschen es auch getan haben. Und das hat auch sehr meinem, ja, eigenen Wert wieder gekratzt, weil der ganz stark wieder das Gefühl war, du bist eine schlechte Pädagogin. du bist ein schlechter Mensch, du kriegst es einfach nicht gebacken. Ich habe mich so selber verurteilt für all diese Dinge, die mich einfach nur noch überfordert haben, die mir so viel Kraft geraubt haben und ich einfach nicht wusste, woher ich Energie zurückkriegen kann. Und habe auch echt diesen Klinikaufenthalt lange, lange vor mir hergeschoben. Und habe irgendwie gedacht, nein, das muss anders klappen. Also innerlich habe ich mich einfach völlig geweigert. Ich wollte nicht in eine Klinik gehen, weil das war nochmal ein Schritt Richtung Therapie. Der ist nochmal heftiger, als wenn man sagt, ja gut, okay, ich gehe wöchentlich zum Psychologen. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber auf der Arbeit wurde es einfach nicht besser. Mir ging es mal wieder immer schlechter. Ich hatte ganz viele Up and Downs. Ich war verstimmt, da war ich wieder gut drauf, im nächsten Moment wieder nicht und habe mich zurückgezogen. Und ich war einfach völlig überfordert mit meiner Gefühlswelt, die mich jedes Mal wieder und wieder und wieder wie eine Flutwelle umgerissen hat. Mit voller Wucht, ohne dass ich irgendwas in dem Moment fähig war, dagegen zu tun. Es hat mich umgerissen, von den Füßen gehauen und so oft kam mir der Gedanke, das willst du nicht mehr, du willst das nicht mehr aushalten müssen, du willst das alles einfach nicht mehr ertragen müssen. Es war nicht ganz so schlimm mit den Gedanken, mein Leben beenden zu wollen, wie noch in meiner Jugendzeit, aber sie kamen wieder. Ja, diese Gedanken kamen wieder, weil ich einfach von Grund auf das Gefühl hatte, du bist so verkehrt, du bist so falsch. Womit hast du das verdient? Das waren so Gedanken, die mich sehr gequält haben. Ja. Das sind Gedanken, auf die man nicht klarkommt. Das sind Gedanken, die man rational nicht erklären kann. Und das sind auch keine Gedanken, die in irgendeiner Weise auch vielleicht nachvollziehbar sind für das Außen. Und neben meinem Therapeuten, beziehungsweise der Ärzte, die ich dann hatte, hatte ich auch niemanden, mit dem ich wirklich so intensiv darüber reden konnte, weil ich mich selber einfach nie verstanden gefühlt habe. Auch zu Hause nicht, immer noch nicht. Ich habe mich aber zum Teil selber nicht verstanden und wusste nicht, was ist eigentlich los mit dir? Warum kriegst du es nicht einfach hin, dein Leben zu leben, so wie das andere Menschen auch tun? Und damals habe ich mir das sehr schwer zu Herzen genommen. Hat mich sehr schwer belastet und auch dazu geführt, dass ich, wie gesagt, meine Arbeit nicht mehr wirklich machen konnte. Was natürlich auch zu Unstimmigkeiten mit den Eltern geführt hat. Und im Endeffekt weiß ich noch, dass ich ja bei meiner Ärztin saß und sie irgendwann mal gebeten hatte, okay, bitte schreiben Sie mir die Überweisung bzw. Einweisung in eine Klinik. Und das war ein harter Schritt. Das war für mich ein unglaublich harter Schritt, mir selber zuzugestehen, okay, du brauchst scheinbar noch intensivere psychologische Betreuung. Das tut weh. Das tut so weh. Falls du selber schon mal in der Klinik warst, vielleicht erinnerst oder wahrscheinlich erinnerst du dich sehr genau an den Moment, als es hieß, okay, es geht in eine Klinik. Raus aus der normalen Umgebung, Vollzeit in ein Krankenhaus in dem Sinne. Ein Krankenhaus, wo andere Menschen sind, die auch mit ja, sehr besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, die ebenfalls diese engmaschige Therapie brauchen. Und das war, ja, das muss man erstmal verarbeiten. Heute kann ich ganz klar sagen, es hätte mir auch in diesem Moment nichts Besseres passieren können, als diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, und ich möchte jetzt bitte die Überweisung haben, weil ich in diese Klinik möchte. Das ist, wenn ich heute sehe, was es in mir aufwühlt, immer noch an Emotionen, an Gefühl, an allein nur dadurch, dass ich zurückdenke, Das ist nicht zu beschreiben, wirklich. Aber wie gesagt, auch auf der anderen Seite bin ich einfach dankbar dafür, denn diese Klinikzeit hat in mir endlich das gedreht, was ich in 7 Jahren Therapie einfach nicht geschafft habe. Vielleicht, weil noch nicht die Zeit dafür war. Vielleicht, weil ich auch immer noch extrem jung gewesen bin in meiner ganzen Therapiezeit. Auch, weil ich nie Medikamente genommen habe. Bis heute nicht. Ich habe es immer verweigert. Ich habe das immer komplett, ja, das Gefühl gehabt, nein, ich möchte es aushalten. Ich möchte lernen, damit umzugehen mit dieser Flutwelle, die ich in dem Moment überhaupt nicht eingedämmt bekomme. Und trotzdem, ja, wollte ich es genau so. Und wie gesagt, heute bin ich froh und dankbar dafür, dass es so gekommen ist. Und ja, von dieser Zeit, von meinem Wandel tatsächlich, der erst mit, ich müsste echt nochmal nachrechnen, mit 27 oder 28 erst kam durch diesen Klinikaufenthalt. Davon möchte ich dir das nächste Mal erzählen. Das war für mich einfach endlich der Punkt, an dem sich in mir etwas verändert hat. Ein Punkt, in dem ich mich selber zum ersten Mal anders verstanden habe. Und weil diese Zeit für mich einfach so unglaublich wichtig ist, möchte ich, ja, dieser Zeit meine nächste Podcast-Folge widmen. Und freue mich, wenn du auch dann wieder dabei bist und vielleicht erfahren möchtest, was ein Klinikaufenthalt mit einem Menschen machen kann. Warum es so hart, wie es irgendwie im ersten Moment ist und wie sehr man sich dagegen vielleicht auch innerlich wehrt, wie wertvoll es ist, da über seinen eigenen Schatten zu springen und diesen Schritt zu gehen, egal was in einem gefühlsmäßig los ist, egal was in einem schreit, auf gar keinen Fall, du gehst auch letztlich noch in eine Klinik. Doch, ich kann nur ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass diese Ärztin in mein Leben getreten ist, dass sie den Gedanken Klinik überhaupt erst in meinen Kopf gebracht hat und dass sie im Endeffekt dabei geholfen hat, dass ich schlussendlich auch, ja, in stationäre Behandlung gegangen bin. So, geschafft. Ich merke immer noch, dass das Aufnehmen der Podcast-Folgen, gerade weil es auch noch um meine eigene Lebensgeschichte geht, sehr, sehr aufwühlend ist. Es fällt mir immer noch schwer, mich dann zu überwinden und irgendwie, ja, die neue Folge auch ja, aufzunehmen und dann schlussendlich hochzuladen. Aber ja, auch da versuche ich mich einfach nicht von meinem Unwohlsein irgendwie, ja, zurückhalten zu lassen, sondern dir offen und ehrlich gegenüberzutreten und dir meine Geschichte zu erzählen. Und ich bin jedes Mal einfach unglaublich erleichtert und stolz auf mich, wenn ich es wieder geschafft habe, ein Stück meines Lebens preiszugeben, dir zu erzählen und ja, einfach die Dinge weiterzugeben, die ich einfach in meinem Leben für mich gelernt habe und die auch dir einfach oder hoffentlich helfen, auch deine Situation anders annehmen zu können, falls du selber von Verstimmung betroffen bist, falls du selber einfach an dem Punkt bist, wie ich, oder an einem Punkt, an dem ich war, wo man einfach das Gefühl hat, ey, es geht doch einfach nicht weiter, es ist doch alles eine Sackgasse und alles scheiße. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass ich mit dem, dass ich meine Geschichte erzähle, zeige, dass es, egal wie düster es oftmals aussieht, dass es weitergehen kann. Es kann weitergehen, wenn du dafür bereit bist und wenn du dir die Zeit gibst, um einen Schritt nach dem anderen zu machen, und zwar so klein, wie sie für dich notwendig sind. Dass du dir so viel Zeit gibst, wie du brauchst und nicht wie irgendwer im Außen meint, müsstest du fertig sein mit Therapie, mit Krankheit, mit allem. Nein. Das ist das Wichtigste, was ich für mich verstanden habe. Gib dir die Zeit, die du brauchst, um die Dinge zu verarbeiten, die dir widerfahren sind. Und damit möchte ich dich jetzt verabschieden. würde mich sehr freuen, wenn du dir noch 2,5 Minuten Zeit nimmst, um ja ein bisschen das sacken zu lassen, was vielleicht in dir auch aufgeploppt ist durch das, was ich dir erzählt habe, durch meine eigene Geschichte. Und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Lass dir die Laune nicht verderben. Begib dich gefühlsmäßig ein bisschen da rein. Gib dir die 2,5 Minuten Zeit, um durchzuatmen, um wieder innerlich ein Stück weit klarer zu werden. Und dann mach die Augen auf und lächle. Lächle und sei dankbar, dass du dieses Leben hast, auch wenn es manchmal sehr, sehr schwer ist. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles, alles Gute. Bis dann.